Audible. Clever lesen.
Ahoi beim Audible Podcast. Es gibt heute nicht nur einen einzigen Hörbuchtipp. Heute stellen wir die Brigitte Hörbuchedition vor. Sie besteht aus 12 großen Büchern, gelesen von 12 außergewöhnlichen Frauen. Starke Stimmen nennt sich das Ganze und das ist nicht zu viel versprochen, wenn man sich mal die Besetzungsliste anschaut. Da ist Heike Makatsch dabei, zum Beispiel, die Mary Poppins zu Gehör bringt. Elke Heidenreich, sie durchlebt die durchschäumenden Höhen und die flüsternden Tiefen im Leben der Dorothy Parker in ihren New Yorker Geschichten. Sophie Reuss liest Connie Palmens Hommage an die Freundschaft mit einer solchen Intimität, als ob es ihre eigene Geschichte wäre. Iris Berben spricht über die Traurigkeit von Françoise Sagan im Bonjour Tristesse und Hannelore Hoger jagt einem Gänsehaut über die Arme, wenn sie einen packenden Thriller von Elizabeth George liest. 12 Themen insgesamt, 12 starke Frauenstimmen und alle 2 Wochen erscheint ein neuer Band im Buchhandel oder als Download bei audible.de. Die gesamte Edition gibt es auch jetzt schon vorab im Paket ab 2. Februar bei Audible für 99 Euro. Und wir hören jetzt mal rein in einen Ausschnitt aus Elizabeth George, Vergiss nie, dass ich dich liebe.
Elizabeth George, Vergiss nie, dass ich dich liebe. Charlie Lawton weinte nicht, als sie am offenen Grab ihres Mannes stand. Sie hatte vorher geweint, als das Schreckliche geschehen war und auch bei der Trauerfeier. Sie hatte Ströme von Tränen geweint. Nun war sie leer und ließ den Lauf der Dinge wie betäubt über sich ergehen. Zuvor hatte man ihr sämtliche Optionen zur Gestaltung des Begräbnisses aufgezählt. Sie konnte den Geistlichen ein weiteres Gebet sprechen lassen, nur ein kurzes diesmal, und sich dann unverzüglich zu einem zweifellos niederdrückenden Empfang begeben, wo die Trauergäste bei Speise und Trank eine letzte Gelegenheit erhielten, Eric Lawtons Witwe mit unzulänglichen Worten ihr Beileid auszudrücken. Oder sie konnte am Grab verweilen und zusehen, wie der hastig ausgesuchte Sarg in die Grube hinuntergelassen wurde. Danach konnte sie eine Blume aus dem Trauerkranz wählen, den sie selbst mit schmerzgetrübtem Blick und wie hinter einer Nebelwand stehend 2 Tage zuvor gekauft hatte. Diese Blume konnte sie, den Trauergästen damit Anstoß gebend, ein Gleiches zu tun, ins Grab werfen und dann zur wartenden Limousine gehen. Oder sie konnte dem ganzen Begräbnis beiwohnen, bis zu dem Moment, wenn der Laster mit der Kippritsche, der schon in diskreter Entfernung bereitstand, über den Rasen angerumpelt kam und die Erde über den Walnussholzsarg schüttete. Sie konnte bleiben, bis das Grab geschlossen, das Erdreich festgetrampelt und die Grasquadrate wieder ausgelegt waren. Sie konnte auch noch zusehen, wie am Pfosten das Plastikschildchen befestigt wurde, das zur Kennzeichnung diente, bis der Grabstein gesetzt wurde. Sie konnte seinen Namen lesen. Eric Lawton. Als könnte ihr das helfen, zu begreifen, dass er tot war. Und den Rest konnte sie sich denken. Eric Lawton, geliebter Ehemann von Charlotte. Gestorben im 42. Lebensjahr. Sie entschied sich für die erste Möglichkeit. Es war leichter, sich abzuwenden, als den Sarg für immer verschwinden zu sehen. Und was die Frage anging, ob sie den Trauergästen Gelegenheit geben wollte, sich von Eric zu verabschieden, indem sie eine Blume ins Grab warfen, sie wollte möglichst durch nichts daran erinnert werden, wie klein die Trauergemeinde war. Später, als sie zu Hause war, überfiel sie der Schmerz wie ein Virus. Sie stand am Fenster, ein beißendes Kratzen im Hals, und fühlte sich wie von einem heraufziehenden Fieber geschüttelt. Während sie in den Garten hinausblickte, den sie und ihr Mann mit so viel Sorgfalt und Liebe angelegt und gepflegt hatten, hörte sie hinter sich die taktvoll gedämpften Stimmen der Gäste. »Wirklich tragisch«, flüsterte es. »Ein wunderbarer Mensch«, murmelten einige, und ein Mann sagte, »ein wunderbarer Mensch in jeder Hinsicht.« »Außer in einer«, dachte Charlie. Von hinten legte jemand den Arm um sie und sie überließ sich der Wärme der langjährigen Freundschaft mit Bethany Franklin, die noch am Abend, als Charlie sie angerufen hatte, aus Hollywood in diesen seelenlosen Vorort der seelenlosen Stadt Los Angeles gekommen war. »Eric«, hatte Charlie nur weinend hervorgestoßen, »Bethy, oh Gott!« Und Bethy war gekommen. »Dieses gottverdammte Motorrad«, hatte sie in einem Ton gesagt, als knirschte sie innerlich mit den Zähnen und dann, »Ich bin schon unterwegs, hörst du mich, Charlie? Ich bin schon unterwegs.« Jetzt sagte sie leise, »Hältst du durch, Liebes? Oder soll ich die ganze Bagage hier zur Tür hinaus befördern?« Mit einiger Anstrengung hob Charlie ihre Hand zu der Bethanys, die auf ihrer Schulter lag. »Alles hat damit angefangen, dass ich ihn die Harley hab kaufen lassen, Beth. Du hast ihn gar nichts tun lassen, Charles. So läuft das nicht.« »Ein Tattoo hatte er sich auch machen lassen. Habe ich dir das erzählt? Zuerst das Tattoo, nur auf dem Arm. Na und, hab ich mir gedacht, den Tick haben die Kerle zurzeit alle. Dann kam die Harley. Was hab ich falsch gemacht?« »Gar nichts«, antwortete Bethany. »Es war nicht deine Schuld.« »Wie kannst du das mit solcher Sicherheit sagen? Das alles ist nur passiert, weil...« Bethany drehte die Freundin zu sich herum. »Hör auf damit, Charles«, sagte sie. »Was waren seine letzten Worte zu dir?« Sie wusste es natürlich. Es war eines der ersten Dinge, die Charlie ihr erzählt hatte, als die Hysterie nachgelassen und der darauf folgende Schock eingesetzt hatte. Sie stellte die Frage nur, damit Charlie die Worte noch einmal hören und aufnehmen musste. »Vergiss nie, dass ich dich immer lieben werde«, zitierte sie. »Und er hat das bestimmt nicht ohne Grund gesagt.« »Aber warum hat er dann...« »Es gibt Fragen im Leben, die einem niemals beantwortet werden.« Bethany drückte Charlie an sich, um sie wissen zu lassen, dass sie nicht allein war, auch wenn sie sich im Moment so fühlte und in den kommenden Monaten vielleicht fühlen würde, ohne ihren Mann in dem großen, teuren Haus außerhalb der Stadt, das sie vor 3 Jahren gekauft hatten, weil er gemeint hatte, »Es wird Zeit für eine Familie, Schar, findest du nicht? Und niemand kann behaupten, dass die Stadt für Kinder gesund ist.« Mit einem ansteckenden Lächeln hatte er das gesagt und einem Elan, hinter dem die für ihn typische rastlose Energie steckte, die ihn stets wach und lebendig gehalten hatte. Zur Schar der Trauergäste blickend sagte Charlie, »Ich kann es immer noch nicht fassen, dass seine Eltern nicht gekommen sind. Ich habe eigens seine Ex-Frau angerufen und sie benachrichtigt. Ich habe sie gebeten, seiner Familie Bescheid zu geben. Naja, seinen Eltern, sonst gibt es ja, glaube ich, niemanden. Aber keiner von ihnen hat auch nur geschrieben oder angerufen, Beth. Weder sein Vater noch seine Mutter. Nicht einmal seine eigene Tochter.« »Vielleicht hat die Ex, wie heißt sie übrigens? Paula. Vielleicht hat Paula die Nachricht nicht weitergegeben, wenn es eine bittere Scheidung war?« »Ziemlich, ja. Es ging um einen anderen Mann. Und Eric hat sich mit Paula um das Sorgerecht für Janie gestritten. Na bitte, das könnte es gewesen sein. Aber das ist doch Jahre her. Hast du eine Ahnung, wie nachtragend die Leute sein können? Du hältst es für möglich, dass sie seine Eltern gar nicht benachrichtigt hat? Kann doch sein«, meinte Bethany. Dieser Gedanke, dass Paula es in Ausübung posthumer Rache an ihrem einstigen Ehemann unterlassen haben könnte, seine Eltern von seinem Tod zu benachrichtigen, veranlasste Charlie zu dem Entschluss, selbst mit dem Ehepaar Lorden Kontakt aufzunehmen. Das Problem war allerdings, dass Eric, so traurig das war, schon lange keine Verbindung mehr zu seinen Eltern gehabt hatte. Er hatte es Charlie gebeichtet, als nach Thanksgiving das erste gemeinsame Weihnachten vor der Tür stand. Ihre Familie, eng verbunden, trotz der räumlichen Entfernung, die sie von ihr trennte, hatte sie Eric gefragt, wie sie es mit den kommenden Feiertagen halten wollten. »Möchtest du sie bei deiner Familie verbringen oder bei meiner? Oder sollen wir die Tage zwischen den Familien aufteilen oder vielleicht alle zusammen bei uns feiern?« »Bei uns« war damals eine 3-Zimmer-Wohnung in den Hügeln Hollywoods gewesen, von der Eric jeden Morgen zu seiner Arbeit in einem fernen Vorort aufbrach, während Charlie zu ihren Casting-Terminen eilte und hoffte, irgendwann in der Zukunft einmal eine anspruchsvollere Rolle zu ergattern als die der treusorgenden Hausfrau und Mutter in Werbespots für Seifenflocken. Eine Dreizimmerwohnung mit einer Miniküche war nicht gerade ideal für große Familienfeiern. Darum hatte sie sich innerlich bereits auf die unvermeidliche Portionierung der Tage zwischen Ende November und Anfang Januar vorbereitet. Thanksgiving an einem Ort, der heilige Abend an einem anderen, der erste Weihnachtstag an einem dritten. Und Silvester schließlich mit einer Flasche Champagner allein zu Hause, vor dem offenen Kamin mit dem künstlichen Feuer. Aber natürlich waren die Feiertage ganz anders verlaufen, nachdem Eric ihr die traurige Geschichte von der Entfremdung zwischen ihm und seinen Eltern erzählt hatte. Von dem Jagdunfall, der die Ursache dieser Entfremdung war, und seinen Folgen. »Ich bin gestolpert, und da ist das Gewehr losgegangen«, gestand er ihr eines Nachts in der Dunkelheit, den Mund in ihr Haar gedrückt. »Wenn ich gewusst hätte, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte keine Ahnung von erster Hilfe. Er ist einfach verblutet, Char. Während ich ihn schüttelte wie ein Wahnsinniger und heulend seinen Namen rief und ihn anflehte, durchzuhalten, bitte nicht zu sterben.« »Es tut mir so leid«, sagte sie und zog seinen Kopf an ihre Brust, weil ihm die Stimme brach und er sich heftig zitternd an sie klammerte und weil sie es nicht kannte, dass ein Mann Emotionen zeigte. »Dein eigener Bruder. Eric, wie entsetzlich.« »Er war 18. Sie wollten mir verzeihen. Sie haben sich bemüht, aber er war... Brent war so etwas wie der Kronprinz. Ich konnte ihn nicht ersetzen. Allmählich entfernte ich mich innerlich von ihnen, anfangs nur ein wenig, dann immer mehr, und sie ließen es zu. Es war für uns alle das Beste. Wir konnten es nicht überwinden. Wir kamen nicht darüber hinweg.« Charlie versuchte, sich vorzustellen, wie es für ihn gewesen sein musste. Erwachsen zu werden, sich zum reifen Mann zu entwickeln und immer das Wissen mit sich herumzuschleppen, dass er seinen Bruder getötet hatte. Sie waren auf Vogeljagd gewesen, im Morgengrauen, draußen am Rand der Wüste, wo die Tauben überwinterten. Sie waren schon von Kindheit an regelmäßig auf Vogeljagd gegangen. Zuerst mit ihrem Vater und später, als Brent alt genug war, um selbst Auto zu fahren, allein. Und auf ihrem zweiten Ausflug war es zu dem Unfall gekommen. »Sie haben dir wahrscheinlich schon vor Jahren verziehen«, sagte sie tröstend zu ihrem Mann. »Hast du mal versucht, mit ihnen Verbindung aufzunehmen?« »Ich möchte es nicht in ihren Augen sehen, wenn sie mir ins Gesicht schauen und versuchen, so zu tun, als wäre nichts als Liebe in diesem Blick. Aber es ist sicher kein Hass darin.« »Nein, das nicht. Aber Schmerz, an dem ich schuld bin, weil ich ungeschickt war, leichtsinnig. Ich habe das Gewehr nicht richtig gehalten und nicht darauf geachtet, wie ich meine Füße setze.« »Du warst erst 15, wandte Charlie ein. »Alt genug.« »Wofür?«, fragte sie sich. Aber nach einer Weile fand sie die Antwort. »Alt genug, um verschwinden zu können.« Aber sie hatten trotz allem ein Recht, zu erfahren, dass er tot war, und darum beschloss sie, Marilyn und Clark Lawton, deren Wohnort sie nicht kannte, ausfindig zu machen und vom Schicksal ihres Sohnes zu informieren. Sie wusste, dass Eric das gewollt hätte. Die Tatsache, dass er im Wohnzimmer eine wahre Galerie von Familienbildern aufgebaut hatte, war Beweis genug, dass ihm der Verlust des elterlichen Zuhauses bis zuletzt schmerzlich bewusst gewesen war. Am Tag nach seiner Beerdigung trat sie vor das Regal mit den Fotos. Benommenheit und Gliederschmerzen plagten sie nach dem Trauma der vergangenen Woche. Sie hatte immer noch ein Kratzen im Hals, schon seit dem Abend von Erics Tod, und kämpfte seit Tagen vergeblich gegen das Gefühl einer fiebrigen Schwäche. Sie wusste schon gar nicht mehr, wie es war, sich normal und gesund zu fühlen. Aber es gab so viel zu tun. Die Bilder standen wie Eindringlinge zwischen den Büchern rechts und links vom offenen Kamin. Sie wusste, wer die Personen auf den Fotos waren, weil Erik es ihr mehrmals gesagt hatte. Aber er hatte sie alle nur beim Vornamen benannt, was ihr unter den gegebenen Umständen wenig Hilfe war. Tante Marianne bei der Abschlussfeier nach der Highschool, Großtante Shirley mit ihrem Mann Pat, Großmutter Louise, väterlicher oder mütterlicherseits Erik, Onkel Ross, Brent, als er 7 war, Mutter mit 10, Dad mit 13, die Eltern an ihrem Hochzeitstag, Großvater und seine Brüder, Großmama, Jessie Lynn. Sie wusste nicht einen einzigen Nachnamen außer dem seiner Eltern. Und ein Blick ins Telefonbuch zeigte ihr, dass in der näheren Umgebung keine Lortons mit den Vornamen Clark oder Marilyn lebten. Das hatte sie allerdings auch nicht erwartet. Sie hatte es gehofft, aber ihr war natürlich klar gewesen, dass Jagdausflüge an den Rand der Wüste auf einen Ort hindeuteten, der in noch trockeneren Regionen lag als der Vorort von Los Angeles, wo sie und Erik ihr Haus gekauft hatten. Sie zog eine Karte von Kalifornien zu Rate und erwog, ihre Suche ganz im Süden zu beginnen, unten an der Staatsgrenze. Sie könnte über die Telefonauskunft sämtliche Orte entlang des Highways 805 abgrasen. Aber sie kam nicht weit über Paradise Hills hinaus, bevor sie sich dieses aufwendige Unternehmen aus dem Kopf schlug. Sie kehrte zu den Bildern zurück und nahm sie alle vom Regal mit in die Küche, wo sie sie vorsichtig auf der Arbeitsplatte aus Granit niederlegte. Es waren alte Aufnahmen, die letzte war die von Brent im Alter von 7 Jahren, einige sogar sorgsam gehütete Ferrotypien. Aber manchmal vermerkten die Leute hinten auf ihren Fotos, wen sie zeigten und wo und wann sie aufgenommen waren. Und wenn Eriks Verwandte das auch so gehalten hatten, würde sie vielleicht hier einen Hinweis auf ihren Verbleib entdecken. Sie entfernte vorsichtig den Rücken jedes Rahmens und inspizierte die Rückseiten der Fotografien. Nur auf 2 von ihnen fand sie einen Vermerk. Auf dem Bild von Eriks Bruder stand, von zierlicher Hand geschrieben, Brent Lawton, 7 Jahre alt, Joe Smite, und hinten auf dem Foto einer der Großmütter hieß es in krakeliger Schrift Jessie Lynn kurz vor Merls Hochzeit. Das war alles, was sie fand. Seufzend begann sie, die Fotos wieder in ihre Rahmen zu schieben. Glas, Bild, Pappverstärkung, samt überzogener Rücken. Als sie sich das Hochzeitsfoto der Lawtons vornahm, sah sie, dass neben Glas, Foto, Verstärkung und Rücken noch etwas im Rahmen gesteckt hatte. Vielleicht hatte es damit zu tun, dass das Fotopapier umso dünner wurde, je jünger die Aufnahme war. Wie dem auch sein mochte, hinter das Hochzeitsfoto hatte jemand eine zusätzliche Füllung eingeschoben, um dafür zu sorgen, dass das Bild stramm im Rahmen saß. Es handelte sich um einen zusammengefalteten Zettel, der sich geglättet als leeres Blatt von einem Rechnungsblock entpuppte, oben mit den Worten Time on my side und einer Adresse in der Front Street in Temecula, Kalifornien, bedruckt. Charlie holte wieder ihre Karte. Erregung und triumphierende Gewissheit durchzuckten sie, als sie Temecula am Rand der Wüste fand, direkt an einem anderen Wüsten-Freeway gelegen, als wartete es nur darauf, ihr seine Geheimnisse preiszugeben. Sie fuhr nicht sofort los. Eigentlich hatte sie gleich am nächsten Tag aufbrechen wollen, aber als sie erwachte, war das Kratzen in ihrem Hals zu brennendem Schmerz geworden und die Gliederschmerzen hatten sich in Schüttelfrost verwandelt. Das war mehr als nur Erschöpfung und Kummer, das war eine ausgewachsene Grippe. Sie war niedergeschlagen, aber nicht sonderlich überrascht. Sie lebte ja seit Tagen einzig von ihrer Nervenkraft, praktisch ohne zu essen und zu schlafen. Kein Wunder, dass es sie erwischt hatte. Widerwillig schleppte sie sich in den Drugstore und inspizierte mit tränenden Augen die Regale mit den Erkältungs- und Grippemitteln, die schnelle und wirkungsvolle Bekämpfung oder wenigstens vorübergehende Lahmlegung des bösartigen kleinen Bacillus versprachen, der sich in ihrem Körper eingenistet hatte. Sie kannte die allgemeine Empfehlung reichlich Flüssigkeit und Bettruhe und kaufte daher gleich einen großen Vorrat an Dosensuppen ein. Hauptsache, die Mikrowelle funktionierte, sagte sie sich, dann konnte ihr nichts passieren. Eriks Familie musste eben die 24 oder 48 Stunden warten, die sie brauchen würde, um wieder zu Kräften zu kommen. So kam es, dass sie erst 2 Tage später die Fahrt nach Temecula antrat. Aber nicht allein, sondern in Begleitung von Bethany Franklin. Sie fühlte sich nach 48 Stunden Bettruhe, die nur von Exkursionen zum Kühlschrank und zur Mikrowelle gestört worden war, zwar wieder einigermaßen frisch, aber nicht so frisch, dass sie sich zutraute, eine solche Strecke allein zu fahren. Bethany hielt nichts von der ganzen Idee. »Du schaust zum Erbarmen aus«, sagte sie unumwunden, als sie in einem schnittigen kleinen BMW, der ihr ganzer Stolz war, angebraust kam. »Du solltest dich lieber ins Bett legen, anstatt in der Gegend herumzugondeln und eine Großfahndung nach, wen suchen wir überhaupt?« Sie hatte einen Beutel Cheetos mitgebracht, das reine Manna, behauptete sie, den Beutel schwenkend, als wollte sie ein Taxi anhalten, und kaute genüsslich, während sie Charlie in die Küche folgte. Charlie nahm die Fotografie von Eriks Eltern und das Rechnungsformular der Firma Time on My Side. »Ich möchte mit seinen Eltern sprechen«, erklärte sie. »Ich weiß nicht, wo sie leben. Das hier sind die einzigen Hinweise, die ich habe.« Bethany nahm das Bild und das Rechnungsformular an sich, während Charlie berichtete, wo sie Letzteres gefunden hatte. »Warum rufen wir nicht einfach dort an, Charles?« schlug sie vor. »Die Nummer steht doch drauf.« »Und wenn das Geschäft oder was es ist, Eriks Eltern gehört?« »Was sagen wir dann?« fragte Charlie. »Wir können doch nicht eiskalt am Telefon...« Sie spürte, wie ihr die Tränen in die Augen schossen. »Schon wieder.« »Vergiss nie, dass ich dich liebe, Char.« »Es ist unmöglich, Bess. Das können wir nicht machen.« »Okay, du hast recht. Per Telefon geht das nicht. Aber du bist nicht fit genug für so eine lange Fahrt. Lass mich das erledigen, wenn es dir so wichtig ist.« »Nein, mir geht es gut. Ich fühle mich wieder viel besser. Es war nur eine Grippe.« Sie schlossen einen Kompromiss. Sie würden nicht mit offenem Verdeck fahren und Charlie würde eine Thermosflasche mit Nudelsuppe und einen Karton Orangensaft mitnehmen, um sich auf der langen Fahrt nach Südosten immer wieder zu stärken. Nachdem das vereinbart war, fuhren sie los, den Highway 15 hinunter, der sich wie eine Betonschlucht durch die felsigen Berge zwängte, die die kalifornische Wüste vom Meer trennten. Geldgierige Baugesellschaften hatten das staubige Land hier ausgebeutet und zur Errichtung von Wohnsiedlungen missbraucht, die alle gleich aussahen. Die Häuser eintönig mausgrau, von nicht einem Baum beschattet, mit Hohlpfannen nach italienischem Vorbild gedeckt, was den Schöpfer einer dieser Monstrositäten veranlasst hatte, seinem Werk völlig absurd den Namen Toskana zu geben. Kurz nach 1 Uhr mittags erreichten sie Temecula und fanden ohne Schwierigkeiten die Front Street. Sie umfasste jenen Teil des Orts, den die Stadtväter euphemistisch die historische Altstadt nannten, die schon lange vor der entsprechenden Ausfahrt mit großen Schildern auf dem Freeway angezeigt war. Die historische Altstadt bestand aus mehreren Häuserzügen, die von der übrigen Stadt, dem neuen Teil, durch eine Eisenbahnlinie, den Freeway, ein kleines Gewerbegebiet und städtische Lagerhallen getrennt waren. Sie bildeten eine zweispurige Straße, in der es außer Souvenirläden, Antiquitätengeschäften und Restaurants nur noch ein paar Cafés und Eisdielen gab. Kurz, mit historischer Altstadt war nichts anderes als das Touristenparadies gemeint. Vielleicht war hier früher einmal der Mittelpunkt des Orts gewesen. Jetzt war das Viertel ein Anziehungspunkt für alle, die wenigstens einen Tag lang dem anonymen Meer endloser Vorstädte, das sich von Los Angeles nach allen Richtungen ausbreitete, zu entfliehen suchten. Es gab Holzbürgersteige, Backsteinbauten, getüncht oder ungetüncht, mit oder ohne Stuckverzierungen. Es gab farbenfrohe Wimpel, originelle Ladenschilder und einen großen Lageplan mit einem roten »Sie befinden sich hier« Punkt am Rand des öffentlichen Parkplatzes. Man war mitten in der Hauptstraße von Disneyland gelandet, ohne den unverschämten Eintrittspreis bezahlen zu müssen. Und du fragst mich, warum ich mich am liebsten überhaupt nicht aus L.A. fortbewege, fragte Bethany, als sie den Wagen in eine freie Lücke lenkte und sich schaudernd umsah. Da hast du Südkalifornien in Hochform, meine Liebe, Kitsch und Nepp, soweit das Auge reicht. Mich erinnert das hier an Calico Ghost Town. Warst du da mal? Die einzige Geisterstadt auf der Welt, aus der jemand mit Erfolg ein Einkaufszentrum gemacht hat.
Auf Wiederhören bei Audible.